Deutschlandfunk, Andruck. Am Mikrofon ist Dina Netz. Herzlich willkommen zum ersten Magazin für politische Literatur in diesem Jahr. Was wir der Zukunft schulden, so heißt das neue Buch des schottischen Philosophen William MacAskill. Angesichts der Zweifel, die viele inzwischen an der Zukunftsfähigkeit der Menschheit hegen, wundert es nicht, dass das Buch bei Erscheinen im englischen Original sofort zum Bestseller wurde. Wir stellen es gleich in Andruck vor. Heute hat eine bundesweite Protestwoche vieler Bauernverbände begonnen. Die Landwirte demonstrieren gegen die geplanten Haushaltskürzungen im Agrarsektor. Die Probleme der landwirtschaftlichen Betriebe sind aber natürlich größer und grundsätzlicher als der aktuelle Zankapfel Kfz-Steuer und Agrardiesel. Bartholomäus Grill schaut sich in seinem aktuellen Buch Bauernsterben an, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört, so der Untertitel. Und der frühere Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Hermann Onko Eickens, konzentriert sich in seinem Buch auf Deutschland. Nach der Lektüre soll man unsere Landwirtschaft besser verstehen, so heißt das Buch. Außerdem erzählt der britische Historiker Simon Sebag Montefiore auf 1500 Seiten eine Universalgeschichte der Menschheit. Wir sagen, ob ihm das in Die Welt gelingt. Klimaveränderungen, dadurch bedingte Naturkatastrophen, Kriege, radikale politische Strömungen, die an Macht gewinnen. In Österreich hat sich laut einer zum Jahreswechsel veröffentlichten Studie die Zahl der Frauen, die kein Kind in diese Welt setzen möchten, mehr als verdreifacht. Unter dem aus den USA kommenden Hashtag Birth Strike haben sich Frauen zusammengeschlossen, die angesichts des Klimawandels lieber auf Nachwuchs verzichten. Wenn man die Menschheit nicht gleich abschaffen will, wie müssten wir uns dann verhalten gegenüber unseren Nachfahren? Der Schotte William MacAskill ist außerordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Oxford. Er beschäftigt sich vorrangig mit Fragen der Ethik und der Moralphilosophie. In seinem Buch What We Owe the Future geht er die Sache mit der Zukunft langfristig an. Sein Buch ist jetzt auf Deutsch unter dem Titel Was wir der Zukunft schulden erschienen. Und William MacAskill fordert uns darin zu einem interessanten Gedankenexperiment auf.
Stellen Sie sich vor, Sie leben das Leben jedes einzelnen Menschen, der jemals geboren wurde, und zwar nacheinander und in der Reihenfolge der Geburt. Ihr Leben beginnt vor rund 300.000 Jahren in Afrika.
William MacAskill lädt seine Leser zu Beginn des Buches auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte im Schnelldurchgang ein. 100 Milliarden Menschen leben, oder 4 Billionen Lebensjahre später, haben wir 60% unseres Lebens als Bauer gearbeitet, waren 10% ein Sklave und ebenso lange ein Sklavenhalter. MacAskill ist ein Freund großer Zahlen und trotzdem sind sie für ihn nur ein Blinzeln nach der Geburt im Vergleich zu dem, was noch vor uns liegen könnte, wenn wir die Welt nicht vorher zerstören.
Ich stelle Ihnen dieses Gedankenexperiment vor, weil Moral in erster Linie darauf basiert, dass wir uns in die Lage anderer Menschen hineinversetzen und ihre Interessen so behandeln, als wären es unsere eigenen. Wenn wir das auf die menschliche Geschichte übertragen, dann rückt die Zukunft in den Vordergrund, denn dort leben die meisten Menschen und somit liegt dort auch fast das gesamte Potenzial für Freude und Leid. In diesem Buch geht es um langfristiges Denken, den Gedanken, dass es die oberste moralische Priorität unserer Zeit ist, positiven Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.
MacAskill ist ein Vordenker des Long-Termism, bei dem die derzeit lebenden Menschen zwar eine wichtige Rolle spielen, vor allem Angehörige und Freunde sind uns nahe, aber letztlich zählt die viel größere Zahl derer, die noch kommen könnten und sollten. Der schottische Philosoph argumentiert utilitaristisch, wenn er das größte Glück der größten Zahl zum anstrebenswerten Ideal erklärt und daraus den moralischen Imperativ ableitet, sich für genau dieses Ziel einzusetzen.
Wenn Sie wüssten, dass Sie diese vielen künftigen Leben wirklich noch leben würden, was täten Sie in der Gegenwart? Wie viel Kohlendioxid würden Sie in die Atmosphäre pusten? Wie viel würden Sie in Forschung und Bildung investieren? Wie gewissenhaft würden Sie mit neuer Technik umgehen, die Ihnen die Zukunft kaputt machen könnte? Wie viel Aufmerksamkeit würden Sie den langfristigen Folgen Ihres heutigen Verhaltens schenken?
Der häufige Konjunktiv verweist auf ein grundsätzliches Problem. Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, aber wir beeinflussen sie durch unser heutiges Verhalten. Wir können die Welt besser machen, ist MacAskill überzeugt. Als Beispiel nennt er den Quäker Benjamin Lay, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Philadelphia gegen die Sklaverei protestierte. Bei Gottesdiensten und Gemeindeversammlungen machte er mit spektakulären Aktionen darauf aufmerksam, dass auch viele seiner Glaubensgenossen Sklavenhalter waren. Schon lange stehe ein Bild von Lay neben seinem Computerbildschirm, schreibt der Autor.
Andere mögen sich darüber lustig machen, dass sie sich für Menschen auf der anderen Seite des Planeten einsetzen, dass sie für die Rechte von Hühnern und Schweinen eintreten oder sich für Menschen engagieren, die in 1000 Jahren zur Welt kommen. Aber damals machten sich viele über die Sklavereigegner lustig. Wir sind weit von einer perfekten Gesellschaft entfernt und der moralische Fortschritt braucht engagierte Ketzer, die den Spott der Hüter des Status quo aushalten.
MacAskill selbst ist allerdings alles andere als ein Benjamin Lay oder auch eine Greta Thunberg. Moralische Empörung ist ihm fremd, sein Tonfall ist der einer abgeklärten Distanz. Wenn er über die Folgen ökologischer oder pandemischer Katastrophen schreibt, und das Buch ist bestens recherchiert, dann geht es ihm nicht um die Menschen, die dabei ihr Leben verlieren könnten, sondern um die Frage, ob sich die Menschheit davon wieder erholen und langfristig zu einer noch blühenderen Gesellschaft entwickeln kann. Denn wenn etwas für ihn außer Frage steht, dann der Fortschritt. Die Menschheit habe sich nun einmal auf den Weg des Wachstums durch Industrialisierung gemacht, auf dem es kein Zurück gäbe. Deswegen sei technischer Fortschritt unverzichtbar.
Nachhaltigkeit wird häufig mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Verbindung gebracht. Wenn der technische Stand jedoch nicht nachhaltig ist, dann ist das keine Option. Dann sind wir wie ein Bergsteiger, der ohne Seil und Haken durch eine Felswand klettert und jederzeit abstürzen könnte. In dieser Situation ist Anhalten keine Option, das kostet nur Kraft und früher oder später würden wir abstürzen. Wir müssen weiterklettern. Sicher sind wir erst, wenn wir den Gipfel erreicht haben.
Das Bild macht die ganze Fragwürdigkeit des Long-Termism deutlich. Wir sind losgeklettert und haben beeindruckende Höhen erreicht. Nun aber merken wir, dass die Luft enger und der Aufstieg schwieriger wird. Ist Weiterklettern da wirklich die bessere Option? Oder nicht vielleicht umzukehren, um wieder sicheren Boden unter den Füßen zu haben? Zumal der Gipfel, von dem MacAskill spricht, immer nur ein vorläufiger Gipfel sein kann. Dem menschlichen Streben nach immer mehr Glück oder Wohlergehen und Fortschritt sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn es künftigen Menschen hinreichend gut geht, ist eine Zivilisation, die doppelt so groß oder doppelt so langlebig ist, auch doppelt so gut. In der Praxis macht dies die Besiedlung des Weltalls zu einem moralischen Gebot.
Kein Wunder, dass auch Elon Musk ein begeisterter Long-Termism-Fan ist. Das Ziel seiner Weltraumpolitik ist schon lange die Besiedlung des Mars. Man mag das für Science-Fiction halten, andere Szenarien dagegen könnten schon in näherer Zukunft Realität werden. MacAskill beschreibt überzeugend, wie künstliche Intelligenz die Menschen in vielen Lebensbereichen schon in wenigen Jahren oder Jahrzehnten überholt und ersetzt haben könnte. Um totalitäre Entwicklungen zu verhindern, müssen wir ihre Chancen und Risiken viel stärker erforschen und diskutieren, als dies bislang der Fall ist. Auch das, und da hat MacAskill recht, schulden wir der Zukunft.
Das sagt Matthias Bertsch nach der Lektüre von William MacAskills Buch »Was wir der Zukunft schulden«. Jürgen Neubauer hat es aus dem Englischen übersetzt, Siedler Verlag, 448 Seiten, 26 Euro. Und auch die Deutschlandfunk-Denkfabrik beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Zukunft. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft, lautet die Fragestellung. Mehr dazu unter denkfabrik.deutschlandradio.de. Die industrielle Landwirtschaft fährt gegen die Wand. Das schreibt der Kulturgeologe Werner Betzing in seinem Buch »Das Landleben«. Der englische Insektenforscher Dave Goulson beschreibt in seinem Buch »Stumme Erde« eine Szene aus der Zukunft. Er sitzt mit einer Schusswaffe im Garten, um sein Gemüse gegen umherstreifende, hungrige Horden zu verteidigen. In die gleiche Richtung denkt der Historiker Peter Frankopan in »Zwischen Erde und Himmel«. Er geht davon aus, dass es angesichts erschöpfter Böden bald eine weltweite Konkurrenz um Nahrungsmittel geben wird. Der Publizist Bartholomäus Grill untersucht nun die Hintergründe dieser Entwicklung. Grill stammt selbst aus einer Bauernfamilie, war Afrika-Korrespondent von Spiegel und Zeit. In Bauernsterben warnt er vor einem weltweit agierenden Filz aus Konzernen, Banken und Politikern, die die Grundlagen unseres Lebens zerstörten. Brigitte Neumann hat das Buch gelesen und mit Bartholomäus Grill gesprochen.
Da sei ein Kampf im Gange, ein Kampf um fruchtbare Böden, um Wasser, um Macht. Es sei ein Kampf auf Leben und Tod, geradezu ein Krieg. Und dieser Krieg überziehe die ganze Welt, so Bartholomäus Grill in seinem neuen Buch Bauernsterben. Er berichtet von einem mafiösen Filz. Die Akteure, Politiker, Pestizidhersteller, Lobbyisten, Saatgutmonopolisten, Banken, Landmaschinenhersteller, Großgrundbesitzer, sie handelten überall nach dem gleichen Muster.
Das Muster kann man nennen die sogenannte Grüne Revolution, die in der Nachkriegszeit begann, in den späten 50er Jahren, dann ganz intensiv Anfang der 60er Jahre. Und das war eine Revolution in der landwirtschaftlichen Produktion.
Neugezüchtete Nutztierrassen brachten mehr Eier, Milch, Fleisch. Kunstdünger vervielfachte die Ernteerträge. Gifte gegen Insekten und Unkräuter führten zu störungsfreiem Wuchs der Ackerfrüchte. Die Öffnung der Weltmärkte ermöglichte Ländern ohne viel Fläche, wie zum Beispiel den Niederlanden, die Aufzucht großer Massen Vieh und Geflügel, indem sie Tierfutter in großem Stil aus Indonesien und Brasilien zukauften. In diesen Ländern würden dann aber entsprechend weniger Pflanzen für die menschliche Ernährung angebaut, sagt Bartholomäus Grill.
Und dieses Muster hat irgendwann den ganzen Planeten erfasst. Der agrarindustrielle Komplex hat eine ähnliche Macht wie der militärisch-industrielle Komplex. Und er führt auch, das nenne ich so, er führt auch Krieg. Nämlich Krieg gegen die Natur und gegen sich selbst letztendlich, weil die industrielle Landwirtschaft sich die eigenen Produktions- oder die eigenen biologischen Grundlagen zerstört.
Folge dieser Kriegsführung sei zum Beispiel eine fortgeschrittene Bodendegradation. Das heißt, dass die Produktivität der Böden allmählich sinke. Weltweit habe bereits die Fruchtbarkeit von etwa 40% der Ackerflächen nachgelassen, so Grill. Humus gehe verloren, und zwar durch Wind, Ausschwemmung, Überdüngung, Bodenverdichtung.
Der Humus ist ja diese dünne Schicht von ungefähr 30 Zentimetern, die auf der Erde wie eine Haut liegt, und von diesen 30 Zentimetern leben wir.
Bartholomäus Grill schöpft für sein Buch Bauernsterben aus seiner Erfahrung als bayerischer Bauernbub, dessen Eltern den Hof aufgeben mussten, und seinem Fundus von Korrespondentenberichten der letzten 30 Jahre im Auftrag von Zeit und Spiegel. Dafür recherchierte er unter anderem in Tadschikistan, Brasilien, Polen, auf den Philippinen, in den USA. Von dort berichtete er 1989 über die Bewegung des Family Farming. Biolandwirte, die in kleinen Einheiten produzieren. Dem stellt Grill im Buch die Maßstäbe der industriellen Landwirtschaft gegenüber.
Man hat den Landwirten und Landwirtinnen über Jahrzehnte eingebläut, wachse oder weiche. Und man musste sich vergrößern, weil der Preisdruck enorm war. Die Preise werden diktiert von Molkereiketten, von Discountern, von Supermärkten und so weiter. Das heißt, man hat eben eine tief verwurzelte Wachstumsideologie in der modernen Landwirtschaft. Und das ist gleichzeitig das Fatale, denn unsere biologischen Grundlagen sind begrenzt.
Grills beeindruckendster Bericht stammt aus dem von Hungersnöten heimgesuchten Äthiopien. Die Regierung verweigerte ihm 2011 eine Akkreditierung für das Landesinnere, wo er über die vom damaligen Präsidenten eingefädelten Leasingverträge über Ackerland zugunsten von Investoren aus Saudi-Arabien, Indien und China berichten wollte. Es ging um insgesamt 600.000 Hektar. Die Folgen konnte er einige Jahre später erleben.
Im Süden Äthiopiens habe ich über eine Hungersnot berichtet und da fuhren auf der einen Straßenseite die Nahrungsmitteltransporter der Vereinten Nationen, die da Speiseöl und Reis und Weizen zu den Hungernden brachten. Und auf der anderen Seite fuhren Schwertransporter zum Hafen von Djibouti, um eben die Erzeugnisse von gepachteten Agrarflächen zu exportieren.
Bartholomäus Grills Buch Bauernsterben ist das zahlen- und faktengesättigte Werk eines Journalisten, der beschreibt, wie sich die immer gleichen Abläufe auf der ganzen Welt wiederholen. In der Rückschau auf meine Recherchen in Asien, Lateinamerika und Afrika verschmelzen die armen Dörfer zu einem Schauplatz globaler Ungleichheit, heißt es an einer Stelle. Das ist die wichtige Botschaft des Buches. Profitgier vernichtet unsere Lebensgrundlage jetzt und überall. Und zugleich seine Schwäche, denn das Bohren des immer gleichen Bretts ermüdet beim Lesen. Aber Grill macht mit seinem Überblickswerk und seiner Konzentration auf die materiellen Bedingungen der landwirtschaftlichen Produktion auch klar, wo der Hebel für Veränderungen angesetzt werden sollte, nämlich bei der Macht der Agrarkonzerne.
Es ist eigentlich auch, im Französischen sagt man, ein cri de colère. Also es ist ein zorniges Buch eines Bauernsohnes, der eben miterlebt hat, wie sich der ländliche Raum verwandelt, wie die Bauern in einem unglaublichen Ausmaß aufgeben müssen. Bauern sterben, deswegen der Titel dieses Buches.
Aber immer noch lebt die Mehrheit der Bevölkerung im ländlichen Raum, die Mehrheit der Wähler. Sie mögen sich im Alltag machtlos fühlen, aber alle 4 Jahre können auch sie so etwas loslassen wie einen cri de colère. Demokratische Politiker sollten das endlich ernst nehmen,
sagt Brigitte Neumann. Das Buch von Bartholomäus Grill heißt Bauernsterben, wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört, ist im Siedler Verlag erschienen, umfasst 240 Seiten zum Preis von 24 Euro. De colère, den wütenden Aufschrei der deutschen Landwirte und Landwirtinnen, den können wir diese Woche erneut vernehmen. Wieder protestieren sie gegen die Haushaltskürzungen im Agrarsektor. Nach einer Aktionswoche, die heute gestartet ist, ist am kommenden Montag eine große Demonstration in Berlin geplant. Seit den Bauernprotesten Ende vergangenen Jahres sind auch noch überschwemmte Felder dazugekommen, die die Arbeit der Landwirte zusätzlich erschweren. Je nach Ausmaß der Proteste werden nun Versorgungsengpässe befürchtet. Die Landwirtschaft ist systemrelevant, natürlich, aber sie ist auch Verursacherin von Umweltproblemen. Und immer weniger Menschen in Deutschland arbeiten in der Landwirtschaft, sodass die Kluft zwischen Bauern und Bevölkerung wächst. Der frühere Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Hermann Onko Eikens, macht deshalb jetzt einen Vermittlungsversuch. Unsere Landwirtschaft besser verstehen, heißt sein neues Buch. Niklas Ottersbach hat es gelesen.
Die Landwirtschaft steckt in einem Schrumpfungsprozess. Gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland noch 2 Millionen Agrarbetriebe, sind es heute nur noch 260.000. Der Bauer, der alles macht, von der Rinderhaltung über den Weizen bis zum Salatanbau, das entspricht vielleicht noch dem Bauernbild in Kinderbüchern, aber schon lange nicht mehr der Realität. Landwirte sind inzwischen Spezialisten, die zum Beispiel in hoher Stückzahl Schweine halten, wie in Niedersachsen, oder riesige Zuckerrübenfelder in der Magdeburger Börde bewirtschaften. Mit zunehmendem Einsatz von Melkrobotern, Drohnen und künstlicher Intelligenz wird es eine weitere Ausdünnung geben, stellt Autor Hermann Onko Eikens fest. Die Zahl der Betriebe wird trotz üppiger Subventionen weiter schrumpfen.
Ohnehin hat noch nie gestimmt, dass jeder Bauer bleiben kann, der Bauer bleiben will. Kein Staat kann unternehmerisches Fehlverhalten korrigieren, das zur Betriebsaufgabe zwingt.
Doch der Staat korrigiert schon ziemlich viel in der Landwirtschaft oder, um es zuzuspitzen, ohne Brüssel keine Bauern. Jedes Jahr bekommt die deutsche Landwirtschaft über 6 Milliarden Euro Subventionen von der EU. Es ist der größte Einzelposten im Haushalt der Europäischen Union. Für die landwirtschaftlichen Betriebe sind die Direktzahlungen aus Brüssel überlebenswichtig. Sie machen etwa die Hälfte der bäuerlichen Einkommen aus. Es lohnt ein Blick darauf, wer inzwischen alles mitmischt in der Landwirtschaft und ebenfalls von EU-Geldern profitiert. Mitnichten ist es nur der Bauer, sondern inzwischen auch der Investor. Gerade in Ostdeutschland, wo nicht die Familienbetriebe überwiegen, sondern die großen Agrargenossenschaften, die zum Teil mehrere tausend Hektar bewirtschaften. Ein Erbe der DDR, die früheren LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, sind heute Betriebe mit landwirtschaftlicher Fläche, in die man sich einkaufen kann, dank Schlupflöchern im Bodenrecht. Ein Problem, sagt Hermann Onko Eikens. Der heute 72-Jährige war von 2009 bis 2016 Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und hat die Übernahme landwirtschaftlicher Betriebe durch Investoren miterlebt.
Wenn Sie das zu Ende denken, dann entwickeln wir uns im Osten möglicherweise zu einer Holding-Landwirtschaft. Und das sind dann Organisationsstrukturen, die manchmal über mehrere Kreise gehen und manchmal auch über mehrere Bundesländer. Und was uns dabei seinerzeit störte, war die Sorge um das Leben in den Dörfern. Eine anonymisierte Landwirtschaft. Die heutige Landwirtschaft den Städtern zu vermitteln, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Wenn dann noch eine Landwirtschaft sich entwickelt, die völlig anonym ist, dass sich die Flächen nicht mehr mit dem Bauern Meier oder mit dem Genossenschaftsvorsitzenden Müller verbinden kann, dann wird es noch schwieriger, Landwirtschaft der übrigen Bevölkerung zu vermitteln.
Nach wie vor bekommt der größte Ackerflächenbesitzer die höchsten EU-Subventionen. Verteilungspolitisch sei das nicht zu rechtfertigen, stellte der wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums schon 2018 fest. Doch die Besitzstandswahrer haben starke Interessenvertreter. CDU-Politiker Eikens spart nicht mit Kritik am Deutschen Bauernverband. Die größte Lobbyorganisation der Landwirte habe sich mit dem jahrzehntelangen Widerstand gegen schärfere Umweltauflagen in eine Ecke manövriert.
Bis heute tut sich die landwirtschaftliche Interessenvertretung schwer mit der in jüngster Zeit intensiver geführten gesellschaftlichen Debatte über den Agrarsektor. Schwarze Schafe in den eigenen Reihen werden nach wie vor geduldet. Das Chordenken ist trotz gegenteiliger Behauptungen noch immer nicht verschwunden.
Doch die Lösungsansätze, die mehr Tierwohl, mehr Blühstreifen und weniger Monokultur versprechen, kosten Geld. Die von der Bundesregierung eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft rechnet mit 11 Milliarden Euro jährlich. Das ist der Haken. Am Ende scheitern viele Ideen am Geld oder am EU-Binnenmarkt, der zu starke nationale Eingriffe nicht zulässt. Und dann sind da ja auch noch Klimawandel, Artensterben, Bodenerosion. Hoffnung machen kleinteilige Best-Practice-Lösungen, zum Beispiel aus den Niederlanden, wo effektiver Artenschutz ziemlich unbürokratisch vor Ort gelöst wird. Und auch die Preisspiralen, unter denen viele Bauern leiden, lassen sich mit der Direktvermarktung umgehen. Der eigene Hofladen oder die Gemüsekiste auf Bestellung machen höhere Margen möglich. Ein positiver Nebeneffekt: Gesellschaft und Landwirtschaft kommen einander wieder näher. Ist dieses Buch nun das Vermächtnis eines jahrzehntelangen Agrarpolitikers? Eikens liefert auf jeden Fall ein informatives Kompendium über den sich wandelnden Beruf des Bauern und das komplizierte Geflecht Landwirtschaftspolitik.
Das findet Niklas Ottersbach. Er las »Unsere Landwirtschaft besser verstehen« von Hermann Onko Eikens. Das Buch hat 260 Seiten, ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Der britische Historiker Simon Sebag Montefiore hat sich unter anderem mit viel gelesenen Büchern über Katharina die Große, Stalin und die Geschichte Jerusalems einen Namen gemacht. Beim Publikum kommt Montefiores Stil gut an. Vielleicht macht gerade sein breiter Erfolg ihn bei seinen akademischen Kolleginnen und Kollegen verdächtig. Immer wieder heißt es, die Bücher Simon Sebag Montefiores seien reißerisch, hielten wissenschaftlichen Maßstäben nicht stand. Der Historiker selbst lässt sich davon nicht beeindrucken. Jetzt ist bei Klett Cotter seine 1500 Seiten starke Universalgeschichte der Menschheit auf Deutsch erschienen. Günter Keidelsdorfer hat sich durch den Band gearbeitet und sagt, ob die Lektüre von Die Welt lohnt und worum es Simon Sebag Montefiore ging.
Die 300.000-jährige Geschichte des Homo sapiens auf 1500 Seiten nachzuerzählen, ist natürlich ein ambitioniertes Projekt. Warum macht man sowas? Simon Sebag Montefiore scheint sich mit der Vollendung seines Monsterschmökers einen Jugendtraum erfüllt zu haben.
Mein Vater war ein Arzt, der sich über vieles Gedanken gemacht hat. Als ich 11 Jahre alt war, schenkte er mir eine gekürzte Ausgabe von Arnold Toynbees A Study of History, der Gang der Weltgeschichte, ein Werk, das heute als überholt gilt. Vielleicht schreibst du eines Tages ja auch einmal so etwas, sagte er. Ich konnte mich gar nicht mehr losreißen von all diesen Geschichten über Orte und Zeiten, die in meinem von Tudors und Nazis beherrschten Schulunterricht nicht vorkamen.
Arnold Toynbees Universalgeschichte, in 12 Bänden vorliegend, umfasst im ungekürzten Original gut 7000 Seiten. Verglichen damit ist Simon Sebag Montefiores 1500-Seiter fast schon ein Leichtgewicht. Aber Universalgeschichte liegt im Trend, wie so unterschiedliche Publikationsprojekte von historiografischen Hochkarätern wie Jürgen Osterhammel oder Yuval Noah Harari belegen.
Eine Weltgeschichte zu schreiben, das kann man natürlich als anmaßendes Projekt betrachten. Aber heute schreiben ja viele Leute Weltgeschichten. Jede Woche, so scheint's, kommt eine neue Universalgeschichte auf den Markt, mit einem jeweils etwas anderen Fokus. Mein Fokus ist, ich nähere mich dem Thema über Familiengeschichten.
Das ist Montefiores Alleinstellungsmerkmal. Er beschreibt die Geschichte der Menschheit als einen von Familien geprägten Großprozess. Ein problematischer Ansatz, könnte man meinen. Damit wäre Montefiore noch vor 30, 40 Jahren als rückwärtsgewandter Rechtsblinker abgekanzelt worden. Aber der 58-jährige Brite kann sein Narrativ begründen, mit Argumenten aus der Evolutionsbiologie. Den Vorläufern des modernen Menschen vor einigen hunderttausend Jahren sei sozusagen gar nichts anderes übrig geblieben, als die Familie zu erfinden, argumentiert Montefiore. Anders wäre ein Überleben der Spezies nicht möglich gewesen. Der Grund dafür, so der britische Autor, läge im Schädelumfang des Menschen.
Das Gehirnvolumen hatte sich fast verdreifacht. Diese Kopfgröße machte die Geburt zu einem riskanten Unterfangen für Mutter und Kind. Schließlich verlangte der aufrechte Gang gleichzeitig ein enges Becken. Diese anatomische Besonderheit sorgt dafür, dass der menschliche Säugling in einem relativ frühen Entwicklungsstadium geboren wird und deshalb sehr viel länger auf die elterliche Fürsorge angewiesen ist als andere Säugetiere. Ein Umstand, der dazu beitrug, unsere Familie entstehen zu lassen. Um den hilflosen Nachwuchs aufzuziehen, bedurfte es einer Gruppe miteinander verbundener Menschen, was die winzigen Gemeinschaften, die wir Familie nennen, zur bestimmenden Einheit der Menschheitsgeschichte machte.
Da war sie also, die Familie. Simon Sebag Montefiore subsumiert die verschiedensten Gruppen darunter. Namenlose Kleinfamilien und nomadisierende Großsippen fasst er ebenso unter diesem Begriff zusammen wie Herrscherdynastien vom Range der chinesischen Ming, der Medici und der Habsburger. Darüber hinaus ist der Ansatz des Briten ein globalhistorischer. Das bedeutet, man erfährt in diesem Buch nicht nur eine Menge über die perikleische Herrschaft und, sagen wir, Maria Theresias Verhältnis zu ihrer Tochter Marie Antoinette, sondern auch allerhand Interessantes über indische Mogulen, die Kultur der Comanchen in den South Great Plains und das nubische Kusch-Imperium, das erste afrikanische Großreich im Norden des heutigen Sudan, das zwischen 750 und 300 vor Christus existierte. Da Simon Sebag Montefiore einen zeitlichen Bogen von den Anfängen der Menschheit bis in die unmittelbare Gegenwart spannt, bekommt er auch zeitgenössische Dynastien in den Blick, von den Gandhis, den Castros und den Assads bis hin zu den Trumps. Das ergibt ein opulentes Potpourri brutaler, saftiger, bluttriefender, konfliktgetränkter, absurder und zum Teil kurioser Geschichten.
Ein gutes Geschichtsbuch muss sowohl lohnend und unterhaltsam als auch wissenschaftlich sein. Familien sind in der Regel Kern- oder Kleinfamilien, aber wenn sie dynastisch organisierte Machtfamilien bilden, herrschen andere Gesetze. In Machtfamilien bringen sich Väter und Söhne oft gegenseitig um und Kinder töten nicht selten ihre Großeltern. Das gehört zu den Dingen, die ich interessant und spannend finde, die schrecklichen Machtkämpfe innerhalb von Machtfamilien.
So mitreißend Shakespeare-haft sich viele der Geschichten auch lesen, die Simon Sebag Montefiore in seinem Monumentalwerk auftischt. Die Lektüre des Bands hat doch auch etwas Überforderndes. Unmöglich, die 1500 Seiten in einem Zug durchzuschmökern, ausgeschlossen, sich all die Namen und Orte zu merken, auch wenn man als historisch interessierter Mensch eine Menge von dem, was da erzählt wird, bereits von früheren Lektüren her kennt. Welchen Schluss zieht Montefiore nun aus dem pompösen Historienpanorama, das er vor seinen Leserinnen und Lesern auffächert? Einen pessimistischen. Die Geschichte der menschlichen Kulturen während der letzten 4.000 bis 5.000 Jahre sei im Wesentlichen eine Geschichte miteinander rivalisierender Imperien gewesen, resümiert der Brite. Und das werde bis auf Weiteres so bleiben.
Wenngleich seit 1945 keine imperialen Nationen mehr gegeneinander gekämpft haben, wird die Zeit kommen, in der sie es wieder tun werden. Und dafür entwickeln sie gerade neuartige Tötungsmaschinen. Intergalaktische und thermobarische und verbessern ihre traditionellen schweren Waffen. Letztendlich werden all diese Waffen zum Einsatz kommen.
Arthur Schopenhauer hat die Menschheitsgeschichte vor etwa 200 Jahren einen Karneval des Immergleichen genannt. Während die Kostümierungen wechseln, bleiben die Geschichten im Wesentlichen dieselben. So ähnlich sieht es auch Simon Sebag Montefiore. Die Weltgeschichte – ein Karneval, in dem's wenig zu lachen gibt.
Günter Keindelsdorfer über Simon Sebag Montefiore, Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit. Aus dem Englischen von Andreas Thomsen, Hans-Peter Remmler, Thomas Stauder, Karin Laue, Jens Hagestedt und Maria Zettner. Die 1536 Seiten sind bei Klett-Cotta erschienen, erhältlich für 49 Euro. Die damalige Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3, Carola Rackete, musste sich in Italien vor Gericht verantworten, weil sie ohne Erlaubnis der italienischen Regierung im Hafen von Lampedusa angelegt hatte. Einige italienische Medien, besonders die konservativen, thematisierten bei der Berichterstattung über den Prozess aber weniger die Problematik der Geflüchteten auf dem Mittelmeer als eine Schamlosigkeit ohne Grenzen. So nannte zum Beispiel die Berlusconi-nahe Zeitung Libero die Tatsache, dass Rakete vor Gericht ohne BH erschienen war. Das Beispiel zeigt, die weibliche Brust ist kein neutraler Körperteil wie eine Schulter oder ein Ellbogen. Sie ist politisch oder kann es zumindest werden. Und das ist nicht ihre einzige Zuschreibung. Die Kunsthistorikerin Anja Zimmermann zeichnet in ihrem Buch »Brust – Geschichte eines politischen Körperteils« nach, als was alles die weibliche Brust durch die Jahrhunderte in den verschiedenen Disziplinen galt. Nora Karches hat es gelesen.
Obwohl in liberalen Gesellschaften die Selbstbestimmung über den eigenen Körper als zentral angesehen wird, ist die weibliche Brust ein Politikum. Dieser Gedanke ist Anja Zimmermanns Ausgangspunkt.
Immer ist der Busen ein Politikum, denn Gesellschaften verständigen sich anhand des Mediums Körper über sich selbst.
Am wahlweise tabuisierten, wahlweise zur Schau gestellten Busen manifestiert sich der männliche Anspruch auf Kontrolle über den weiblichen Körper. So lautet die These. Der Themenkomplex Busen und Sünde steht am Anfang des Buches. Das ist insofern folgerichtig, als die Kunsthistorikerin im Rückgriff auf die christliche Ikonografie erklären kann, dass die Auf- und Abwertung des Busens seit unserer Zeitrechnung existiert. Denn es seien theologische Bildnarrative, auf die die Ambivalenz vom Verbergen und Enthüllen zurückgehe. So werde etwa der Blick auf die nackte Brust der Maria Laktanz, der stillenden Mutter Gottes, nicht bestraft, sondern diene, ganz im Gegenteil, der religiösen Erbauung. Anja Zimmermann erklärt es so.
Als anbetungswürdig galt die Milch der Jungfrau ja nur deswegen, weil ihr Milchfluss nicht mit Sexualität in Verbindung gebracht wurde.
Die Brust Mariens sei gewissermaßen asexuell, werde nicht als potenziell erregend gelesen. Dass der entblößte Busen ansonsten sehr wohl sanktioniert werde, zeige das mittelalterliche Motiv der Schlangensäugerin, die an ihrer Brust das archetypisch Böse nährt und so zum weiblichen Symbol religiös verurteilter Sinnlichkeit werde. Die Idee von Weiblichkeit als etwas, was außerhalb der Ordnung steht, wirkt, und hier gelingt Anja Zimmermann der Sprung in die Gegenwart, in politischen Kontexten des 21. Jahrhunderts fort. So seien etwa die oben ohne Proteste der Feminaktivistinnen im Großen und Ganzen folgenlos geblieben, da sie, obschon inszeniert als Regelbruch, hinsichtlich ihrer Choreografie, die Frauen tauchen auf, stören, werden zum Verschwinden gebracht, auf die Bildgeschichte der hysterischen Frau verwiesen.
Wildheit, Anderssein, Ausbruch aus der Ordnung. Für all das steht in unterschiedlichen historischen und kulturellen Konstellationen immer wieder der weibliche Körper mit nackter Brust und aufgelöstem Haar.
Hinzu kommt, bei den Femenprotesten treten ausschließlich Menschen auf, die dem herrschenden Ideal einer schönen Frau entsprechen.
Wenn junge, schöne Aktivistinnen vor dem Mailänder Dom knien, mit gespreizten Beinen, versehen mit einem ultrakurzen schwarzen Minirock und mit durchgestrecktem Rücken, dann ähnelt das nicht nur, sondern ist eine Pin-Up-Pose.
Während die Femenauftritte demnach eine durch und durch patriarchale Erzählung am Leben halten, wird das Zeigen des Busens heute vor allem dann skandalisiert, wenn die Person, die ihn zeigt, eine Machtposition innehat. Nicht am Rand steht, sondern das politische Zentrum besetzt. So geschehen im Jahr 2008, als Angela Merkel, damals deutsche Kanzlerin, im ausgeschnittenen Kleid die Oper besucht.
Ihr Körper ist der Körper einer regierenden Amtsinhaberin, was bedeutet, dass sie Macht und Freiheit nicht als Abstraktum repräsentiert, sondern als individuelle historische Person tatsächlich besitzt. Daher sind die aufgeregten Bilderdebatten, in denen immer wieder neue Beweisfotos für das inkriminierte Dekolleté geliefert wurden, nicht mit einem für das 21. Jahrhundert merkwürdigen Rückfall in verklemmte Zeiten oder gar frühneuzeitliche Kleiderordnungen zu verwechseln. Vielmehr zeigen die Reaktionen auf ein Ereignis, das eigentlich keins war. Eine Frau besucht in einem Abendkleid eine Oper, die offenbar immer noch wirksame Inkongruenz von Weiblichkeit und Macht.
Politik, Kunst, Biologie. Anja Zimmermann argumentiert auf der Höhe gegenwärtiger Körperdiskurse. Dass sie weder der Debatte um die rassistische Abwertung nicht weißer Frauen aus dem Weg geht, noch der um Geschlechternormen überzeugt. Einzig die Tatsache, dass angesichts zahlreicher Bezüge zur Arbeit deutscher Künstlerinnen, die ihren Körper und ihre Brust politisch verstehen, die DDR-Perspektive fehlt, ist bedauerlich. Dennoch ist dies ein Buch, das den Blick weitet und zeigt, dass die Labels, die wir an den Busen heften, schön, hässlich, männlich, weiblich, gar nicht so feststehend sind, wie wir uns das vorstellen. Und diese Einsicht bedeutet für uns alle einen Zuwachs an Freiheit.
Sagt Nora Karches nach der Lektüre von Brust, Geschichte eines politischen Körperteils von Anja Zimmermann. Das Buch hat 272 Seiten, kostet 28 Euro und ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Das war die erste Ausgabe von Andruck in diesem Jahr. Alle Beiträge können Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App hören. Die Historiker Verena Moritz und Hannes Leidinger legen zum 100. Todestag Lenins eine Biografie inklusive Neubewertung des Politikers vor. Darum geht es nächste Woche Montag. Dann ist meine Kollegin Katrin Stövesand am Mikrofon. Für heute verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend Dina Netz.